Der Titel heisst nicht «Vom Glauben zum Zweifel», das kann es natürlich auch noch mal geben, die andere Entwicklung. Aber die richtige Entwicklung ist «Vom Zweifel zum Glauben». Also wer die Bibel hat, kann aufschlagen, Johannes 20, 24 bis 29, der Text, den wir von der Barbara gehört haben. Zweifel. Ja, es gibt offene Zweifel, wie wir es jetzt bei dem Jünger Thomas erleben, wo einfach nicht zurankommt, wo das nicht kann eigentlich einordnen und glauben, dass jetzt der gestorben ist, auferstanden soll sein, das ist doch irgendwie fast schön, um wahr zu sein. Und wenn wir in der Bibel dann Verheißungen lesen und in der Krise sind und im finsteren Tal sind, wir würden uns eigentlich sehnen nach dem Licht, nach dem, wo das steht, Gott kämpft für uns. Aber fast wird schön. Nein, das stimmt nicht mit der Situation zusammen. Aber vielleicht bist du gar nicht so in einer Krise drin und sehnst dich nach einer ganz neuen Perspektive. Es gibt auch versteckte Zweifel, die man selber nicht einmal merkt. Also da ist zum Beispiel das Thema Gebet. Gott gehört Gebet. Wir können das vielleicht jetzt im Verstand hinein, doch, die Bibel sagt das jetzt, ja, aber wir beten nicht. Und das ist doch schon ein Zeichen, dass wir eigentlich im Innersten die Überzeugung haben, beten ist nicht gleich nicht so viel. He? Und darum machen wir es einfach nicht. Also ein versteckter Zweifel, wo man würde vielleicht sagen mit dem Wort, nein, das ist schon richtig, was in der Bibel steht, aber unsere Taten zeigen, dass man im Tiefsten zweifelt, ob das wirklich sich lohnt. Und das Gleiche ist ja mit moralischen Werten oder mit Feindesliebe nicht zurückschlagen, wenn wir verletzt werden durch andere Menschen. Sind wir wirklich überzeugt, dass das Leben nach der Bibel sich lohnt? Vielleicht sind da einfach versteckte Zweifel. Also ihr spürt, da ist noch viel mehr drin, als wir jetzt gerade haben. Und ich sage das einfach, um möglichst viele von euch jetzt abzuholen zu dem Thema Zweifel, Glauben. Im ersten Punkt jetzt, wo folgt, geht es darum, wie entsteht beim Thomas der Zweifel, welche Funktion hat sie? Dann im zweiten Punkt, dass ihr ein bisschen wisst, wo die Predigt durchgeht, ist, wie kommt der Thomas, wie kommen wir vom Zweifel zum Glauben? Und nachher noch der Abschluss, der dritte Punkt, ist der Abschlussvers, wo Jesus die Begebenheit mit dem Thomas, die Begegnung, wie zusammenfasst. Also als Grundsatz. Also zum ersten Punkt, über die Entstehung und die Funktion von Zweifel. Also es heisst schon mal, nur schon vom Titel her, ein Zweifel ist nicht einfach so daneben. Darf jetzt einfach nicht sein. Sondern Zweifel hat eine Funktion. Wir können natürlich noch ein bisschen raten, es gibt jetzt ein bisschen wenig Bibelstellen über den Thomas. Es gibt mehr über den Petrus, aber es gibt andere Jünger, wo gar nichts besonders darüber steht. Aber man könnte ihn so ein bisschen an dem, wo er sich dann zu Wort meldet, es sind zwei Stellen, die da auffällig sind, ein bisschen spüren, was war der für ein Typ gewesen? Und ist das vielleicht ein ähnlicher Typ wie ich? Und vielleicht ist er ein ganz anderer Typ, wie du bist, das mag er auch sein, aber es gibt solche Menschen. Es gibt schwerblütige Menschen, die einfach so die Veranlagung haben, ein bisschen tiefer zu graben, ein bisschen pessimistisch zu sehen, aber schon auch noch recht nüchtern weiterzudenken und zu sagen, wenn das jetzt so läuft, wie kommt das raus oder wie kann das rauskommen? Im Johannesevangelium, wo auch unser Predigtstext steht, Kapitel 11, Vers 16, geht es darum, dass der Lazarus schwer krank ist. Sie verstehen dann noch falsch, er ist eigentlich schon gestorben. Und Jesus nun dem Lazarus, ein Freund von ihm, will helfen. Und der wohnt jetzt in Judäa. Und eben der Thomas sagt, du weißt, wir haben doch schon Morddrohungen gehört. Von den Schriftgelehrten und Pharisäern, die nun in Judäa, da in Jerusalem, ihr Hauptquartier haben. Das geht schief. Ja, lasst uns mitgehen, um mit ihm zu sterben. Also es ist ein nüchterner Blick, das ist die Realität. Und nicht einfach zu denken, da passiert sicher noch ein Wunder mit x Legionen von Engeln. Das kommt immer gut raus, oder? Es gibt ja so Leute, es läuft immer alles gut, oder? Aber es ist vielleicht auch nicht ein realistischer Trost. Also so einen war er. Wo jetzt nicht einfach so die möglichen Schwierigkeiten ausblendet, sondern anschaut. Vielleicht natürlich ein bisschen stark anschaut, mag ja sein, oder? Aber vielmehr sind wir ja auch ein bisschen so veranlagt. Und der nächste Stelle ist dann auch im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 5. Da sagt Jesus, so ein bisschen als Vorankündigung, ich gehe dann weg von euch. Und dann, wenn ich weggegangen, dann richte ich Wohnungen für euch ein und dann komme ich wieder und hole euch ab. Ja, also, wir hätten jetzt natürlich, wir haben jetzt das Wissen und ihr habt wahrscheinlich schon Predigten darüber gehört, über den Text, oder? Was nachher heisst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber das ist eigentlich begreiflich. Dass der Thomas dann sagt, hey, drück dich ein bisschen klar aus, wo gehst du denn hin, wo sind die Wohnungen und wo kommen wir denn nach? Wir müssen doch wissen, wo hin. Wir können doch nicht einfach zufrieden sein mit so etwas ein bisschen Schwammigem. Also er will es genau wissen. Er will Sicherheit haben. Nicht einfach so ein bisschen Worthülsen, jetzt schöne Wohnungen und dann kommt er wieder. Und genau wie? Und das ist das ganz Interessante. Ihr findet auf der Folie noch Matthäus 16, 3. Scheint ja gar nicht in Zusammenhang zu passen. Aber Zweifel im Griechischen, und das Neue Testament ist ja ursprünglich in Griechisch geschrieben worden, das heisst eigentlich können beurteilen. Man hat verschiedene Fakten, dreht die zusammen und beurteilt eine Situation. Und der Text da sagt, wirft den Leuten vor, da, den Zuhörern von Jesus, hey, den Himmel könnt ihr beurteilen, wenn es Abend morgen rot ist, ist der nächste Tag schön. Wenn am nächsten Tag der Himmel rot ist, dann kommt das Unwetter, oder? Ihr könnt das alles genau beurteilen, wenn was, aber die Zeichen der Zeit, die könnt ihr nicht beurteilen. Fakten anschauen und aus den Fakten das Richtige ziehen. Also das ist eigentlich Zweifel. Fakten anschauen und dann sich entscheiden. Aber alle Fakten anschauen, nicht nur gewisse. Also der Thomas, einer, der nüchtern anschaut, eher ein bisschen im pessimistischen Stil, aber einer, der die Gewissheit hat, und nicht einfach so, ja, das wird halt schon sein, so sein. Und natürlich der dritte Faktor ist, also zur Zeit ist er natürlich jetzt aus der Bahn geworfen. Aber nicht nur er, sondern alle Jünger. Matthäus 26, 31 sagt Jesus, vor seiner Kreuzigung voraus, ihr werdet alle irre werden. Oder es gibt verschiedenste Übersetzungen, es ist nicht einfach zum Übersetzen natürlich, von mir abwenden oder sich ärgern. Das gleiche Wort, wie zum Beispiel in dem Text vorkommt, wo der Paulus dann sagt, Die Juden werden Anstoss nehmen am Kreuz. Für die Juden ist es ein Ärgernis. Ein griechisch Skandalon. Das ist ein bisschen wahrscheinlich heutzutage Skandal. Ein bisschen ein leicht anderer Sinn jetzt. Aber einfach, hey, das ist ein Skandal, was da passiert ist. Jetzt sind wir mit Jesus unterwegs und da ist der Sturm gestillt worden und Menschen sind geheilt worden. Und jetzt haben wir gerade erlebt, wie der Lazarus von den Toten auferweckt ist. Jetzt sind wir da am Palmsonntag eingezogen auf Jerusalem und die Leute haben den König Davids Sohn gerufen. Und jetzt das. Also, ob man begreift, ich denke, darin ist so. Also jetzt haben wir doch die Enttäuschung erlebt. Ich glaube das jetzt einfach nicht mehr alles. Ich will nicht fortlaufend enttäuscht werden, oder? Ich glaube nicht einfach, jetzt ist er auferstanden und nachher zeigt sich, er ist gleich nicht auferstanden. Man kann sich ja das alles einbilden, oder? Vielleicht gemeinsames Traumbild so. Man will ja eigentlich, dass Jesus noch da wäre. Und jetzt einfach dünnt ihr da so lange meditieren, bis dann der Jesus das Gefühl hat, der ist jetzt da. Also das sind, ist jetzt da die Voraussetzung und Funktion, also die Vergewisserung und einfach das mal aus der Bahn gerührt werden, haben wir Verständnis für den Thomas und den Thomas in uns innen auch. Aber jetzt soll es natürlich weitergehen. Und jetzt eben kommen die Punkte unter zweitens, vom Zweifel zum Vertrauen, zum Glauben. Es sind 5 Schritte, die wir jetzt hier sehen, oder 5 Aspekte. Muss natürlich nicht immer einen um den anderen so gehen, aber schon Sachen, die wir zu berücksichtigen haben, dass wir nicht beim Zweifel stehen bleiben. Das will jetzt Jesus nämlich unbedingt nicht. Er will das nicht, dass der Thomas beim Zweifel stehen bleibt und ein Zweifler bleibt. Der Thomas, er steht zu seinem Zweifel. Er drückt seinen Zweifel aus. Er ist ein ganz ehrlicher. Auch wenn das ein Stück weit verletzend ist, also seine Kollegen sagen, wir haben Jesus gesehen und er sagt, ich glaube euch nicht. Ausser, und er stellt ganz klare Vorstellungen und Bedingungen, wenn ich das auch sehe, aber noch eine Stufe mehr, oder? Das könnte einfach eine Illusion sein. Eine Einbildung sein, ich müsste das können berühren. Also natürlich für mich als Theologe eine spannende Frage. Jetzt Jesus, der eigentlich ein Auferstehungsleib hatte, der nicht mehr aus Materie ist, der einfach durch Türen verschlossen reingehen kann, wie kann man jetzt den berühren und spüren, dass der ist? Aber eben so vieles können wir uns nicht recht vorstellen, wie das war. Und wie das im Jenseits wird sein. Aber er hat jetzt das einmal einfach so ausgedrückt. Wir werden nachher am Schlusspunkt sehen, so, also wir können jetzt nicht einfach sagen, Jesus, dass ich glaube, das und das und das musst du machen. Und er macht dann immer einfach schön brav das, was wir wollen, in der Hoffnung, dass wir am Schluss glauben. So geht es nicht einfach. Aber da, das ist eine ganz wichtige Stelle, weil Thomas und seine anderen 11 Kollegen, also 10 Kollegen, selbst sind sie da gewesen, ohne den Judas, die haben einen grossen Auftrag gehabt, von der Auferstehung dann zu reden. Aber einfach stehen wir dazu. Als nächstes, ein zweiter Aspekt. Der Auferstandene erscheint meistens einer Gemeinschaft von Jüngern. Nicht immer, das wissen wir in der Ostergeschichte. Aber da ist es nicht einfach so, der Thomas hat das jetzt verpasst, oder? Wir werden nachher wahrscheinlich noch sehen, warum er es verpasst hat, oder? Einfach so ein bisschen verpasst und jetzt, jetzt erscheint er mir einfach so mal im Studierzimmer oder dort, wo er daheim ist, oder irgendwie von einem Waldspaziergang. Nein, auch wieder einfach eine Woche später, an dem Sonntag, wo sie zusammen sind in dieser Gruppe. Also, Jesus spricht immer auch in der Gruppe an. Das heisst, für uns, wenn Zweifel sind und wir uns vielleicht nicht so religiös und kirchlich fühlen, ziehen wir uns nicht zurück. Weil Bruderschaft oder einfach zusammen sein mit anderen, die vielleicht ähnliche Fragen haben, die eigentlich auch an Jesus glauben, aber ihre Mühe haben, das hilft. Ziehen wir uns nicht zurück. Jesus offenbart sich in Gemeinschaft. Der dritte Aspekt drin, Jesus setzt sich ein für die Festigkeit unseres Glaubens. Jetzt kommt der Jesus. Er sagt dann zwar schon, sei nicht ungläubig, aber er haltet jetzt dem Thomas keinen grossen Vortrag. Dass er erstens nicht gewesen ist vor einer Woche, weil er eben die Zeit allein wollte verbringen, eher ein introverter Typ war. Er hat Zeit für sich gebraucht. Also, er macht ihm keinen Vorwurf. Und seine erste Anrede dann ist, er nimmt die Worte von Thomas, wo der Thomas geäussert hat, gegenüber seinen Kollegen genau auf. Das ist seine Anrede. Er sagte mit dem Thomas, weisst, ich bin eigentlich sichtbar dort nicht dabei gewesen. Oder dass deine Kollegen erzählt hast, dass du Bedingungen setzt, dass du glaubst. Aber ich habe das gehört. Und ich weiss das. Und Jesus geht auf die Zweifel also ein. Das heisst doch, Jesus kennt unsere Zweifel, auch wenn wir ihn nicht gerade sehen und spüren, dass er da ist und geht auf unsere Zweifel ein. Er will uns vom Zweifel zum Glauben führen. Wir wissen nicht einmal jetzt explizit, dass der Thomas dann nicht nur gesehen hat, sondern seine Hände wirklich berührt haben. Die Wundmal. Es steht nicht explizit. Vielleicht. Vielleicht hat er es aber auch gar nicht mehr gebraucht. Aber Jesus setzt sich ein, wie immer, dass er das tut, dass unser Glaube eine Festigkeit überkommt. Ein vierter Punkt. Also ausdrucken haben wir jetzt gehabt, mal Zweifel ausdrucken, Gemeinschaft suchen. Denn der eine Teil ist eben, Jesus macht, dass unser Glaube gestärkt wird. Aber die Herausforderung an uns Menschen, dann wandte er sich also Thomas zu eben und so und am Schluss dann, sei nicht ungläubig, sondern glaube. Also die Aufforderung, hey, wechsle jetzt, entscheid dich. Das Erkennen, das ist eigentlich Unglauben. Du kannst aber den Unglauben jetzt ablegen, du musst nicht einfach so sein. Ich gebe dir die Freiheit, du kannst wechseln. Und setz dein Vertrauen auf Gott. Es ist unsere Entscheidung. Und das ist ja dann der Unterschied zu anderen Forderungen, Zeichenforderungen, die Jesus auch schon gehört hat. Von Pharisäern und Schriftgelehrten, sie haben ein paar Wunder erlebt, aber jetzt haben sie ihm gesagt, hey, wir wollen noch mal ein Wunder sehen, dann glauben wir. In Wirklichkeit hat sie gedacht, dann überlegen wir uns das noch mal. Ob das vielleicht könnte sein. Und ob das uns vielleicht in den Kram reinpassen, oder? Aber da ist die Entscheidung ganz anders. Der aufrichtige Thomas, der wollte Gewissheit haben. Dass ich dann wirklich fest durch alle Krisen kann daran glauben, dass Jesus lebt und auferstanden ist. Und auch dann, wenn ich ihn nicht mehr sehe, es braucht Gewissheit. Aber er hat sich dann entschieden, sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Einfach das Vertrauen setzen. Das ist die Herausforderung, denke ich, von uns immer wieder, fast jeden Tag, wenn wir Bibel lesen, wenn wir Verheißungen lesen, wenn wir Widersprüchliches erleben in unserem Leben drin, was dem nicht entspricht, dass wir sagen, nein, ich vertraue dir. Du lebst, du bist auferstanden, du hast es im Griff. Und dann kommt eben eigentlich der Höhepunkt. Und das passt doch irgendwie wie jetzt zu dem Thomas, wo sich muss zurückziehen. Einfach die kurze Formulierung. Mein Herr und mein Gott. 5 Worte stehen da mit der tiefsten Form von Anbetung. Er war vielleicht kein Mensch von ganzen Redeschwall und so weiter, aber das ist einfach so gekommen in der Begegnung mit Jesus. Lassen wir das ein bisschen auf der Zunge vergehen. Also man spürt nur mal, es kommt zweimal das gleiche Wort vor. Mein Herr und mein Gott. Es ist nicht nur einfach so, es gibt einen Gott, oder? Und der wird als Herr verehrt, das gibt es, oder? Das lassen wir jetzt mal stehen, oder? Dass es ein höheres Wesen gibt, lassen wir mal stehen. Nein, es muss zu etwas Persönlichem werden. Mein Gott, mein Herr. Und das ist in den Evangelien das heftigste Bekenntnis zu Jesus. Mein Gott. Der Petrus hat auch ein heftiges Bekenntnis gehabt, ein bisschen vorher. Du bist der Sohn Gottes. Aber jetzt da heisst nicht nur, du bist der Sohn Gottes, sondern du bist Gott. Also dann ist Sohn Gottes und Vater und so ist schon eins. Also ein Blick für die drei Einigkeit. Du bist Gott. Und der Zweifel war ja, wenn der Gott wäre. Wie wir es doch erlebt haben beim Sturm und so weiter, oder? Dann wäre er nicht gestorben. Und das ist ja auch unser Zweifel, wenn es doch einen Gott gibt und all das Leiden auf dieser Welt, das kann doch kein lieber Gott sein. Aber er bekennt, mein Gott. Der, wo er eben die Wunde mal angeschaut hat, das ist ja nicht irgendeiner, einfach jetzt mal einfach Schwamm drüber. Man hat gemerkt, das ist der Gekreuzigte, da ist man daran erinnert worden, oder? Mein Gott. Und da heisst es noch, mein Herr. Er hat erlebt durch die Auferstehung, der ist Herr vom Tod. Der ist Kyrios, also griechisch, das ist wirklich der Herr. Der Kaiser, oder, ist Kyrios genannt worden, aber der ist noch viel mehr. Der ist wirklich Herr von der Situation, Herr von den Umständen und eben mein Herr. Er ist Eigentümer von seinem Leben. Es ist eine Form von Hingabe. Jetzt einfach die Anbetung ist eine Form von Hingabe. Hey, ich gehöre dir. Du bist mein Herr. Nicht ich lebe selbstständig, du bist mein Herr. Und in dem Sinne ist eigentlich so das ganze Evangelium. Und ist eigentlich der ganze Glauben als Evangelium. Und wenn du das noch nicht recht verstehst, was da passiert ist, was eine Umkehr eigentlich bedeutet, da ist es zusammengefasst. Erlangt die Wunden an. Oder sieht sie wenigstens. Und weiss, die Wunden sind geschlagen wegen mir. weil ich den Weg zu Gott sonst nicht gefunden hätte, weil ich nicht gewusst hätte, wo mit der Schuld ane, weil ich Schuld nicht einfach wieder gut machen kann, da ist einer für mich gestorben. Die Wunden sind wegen mir. Und wenn ich der Einzige wäre auf dieser Welt, Jesus hätte es da, aber es sind natürlich viele Tausende, Millionen auch. Aber wegen mir. Und der ist Gott. Und das ist nicht nur einfach nur ein guter Prophet und ein moralischer Lehrer, der ist Gott. Und Gott ist in die Welt gekommen für mich, als Erretter. Und darum kann ich sagen, nicht nur vergib mir meine Schuld in so einer Umkehr, sondern auch du sollst mein Herr sein, mein Leben bestimmen. Also die verschiedenen Schritte jetzt vom Ausdrucken von seinem Zweifel, Gemeinschaft, die man hatte. Jesus tut etwas. Wir sollen uns entscheiden vom Unglauben zum Glauben. Und das alles mündet in einer tiefsten Herzenshaltung, mein Herr und mein Gott. Der dritte Punkt ist jetzt die Zusammenfassung. Zusammenfassung von dem, wo Jesus gibt, von dem Ereignis im Vers 29. Jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Der Thomas hat gesehen und glaubt. Aber er hatte keine Sonderstellung gehabt. Sagen wir nicht immer, es sei der ungläubige Thomas gewesen. Die anderen waren es auch gewesen. Die anderen haben einfach zuerst Jesus gesehen. Aber damals Jünger haben nicht geglaubt. Und, einfach so, das war so unvorstellbar gewesen. Und die haben gesehen und geglaubt, all die 11. Aber es wird eine Zeit kommen, und dann wird es anders sein. Aber bei uns heisst es ja auch nicht nur gesehen, jetzt im Sinn von Verstandenen gesehen, aber immer wieder erleben. Wir werden es immer wieder erleben, durch Gebetserhörungen, durch das, was man spürt, das ist ein Plan von Gott, durch Hilfe und so weiter. Das gibt der Jesus und der lebt. Aber das sollen wir auswerten. Die Erfahrungen auswerten, dass es zur Glaubensstärkung wird. Denn es wird Zeiten geben, wo wir das nicht werden erleben. Und glücklich ist der, der dann auch noch glaubt. Glücklich ist nicht der, der fortlaufend sagt, hey, ich brauche ein Wunder mehr. Sondern der, glücklich zu nennen, sind die, die nicht sehen, nicht immer erfahren, nicht immer einordnen und trotzdem glauben, vertrauen. Ich möchte abschliessen mit einem Vers, den nicht Thomas geschrieben hat. Er hat jetzt kein Evangelium geschrieben. Es gibt nur ein apokryphes Evangelium von ihm, das nicht biblisch ist. Nicht von ihm ist auch. Das müssen wir noch nicht tun. 1. Petrus, das war eben der grosse Jünger, der ist sicher nicht introvertiert und hat nicht die Zeit für sich allein gebraucht, zum Rückzug, zum Energieschöpfen. Das war ein extrovertierter Typ, der Petrus. Der musste sagen zu denen, wo er das Evangelium verkündet hat und die zum Glauben gekommen sind, 1. Petrus 1,8, bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen. Er hat das. Er hat es ja auch müssen bezeugen. Hey, Jesus ist wirklich auferstanden. Ich habe ihn gesehen. Aber nicht die Anfang und nachfolgenden Generationen war das nicht mehr so gewesen. Und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Ist also gemeint, man wartet auf die Wiederkunft, wenn er da ist. Nachher beschreibt er die Freude. Also das ist möglich. Es ist möglich durchs Wort. Und es ist möglich durch den Heiligen Geist. Es ist mehr. Es ist mehr als eine Beschreibung, was jetzt die Jünger erlebt haben, was jetzt der Thomas erlebt hat. Und das wünsche ich mir und das wünsche ich dir auch für den Ostersonntag, dass es mehr wird als nur eine Information. Als Christen glaubt man das. Sondern dass es zum Fundament wird, wo man Jesus gerne hat, zum Fundament wird, wo Freude ausstrahlt, in allen Schwierigkeiten drin. Der erste Petrusbrief redet dann auch von heftigen Schwierigkeiten, wo die Menschen nicht durchgehen müssen. Aber es ist möglich, glücklich zu werden, ohne zu sehen, nur einfach durch das Wort, wo Wort Gottes ist, im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist, wo Leben schenkt. Also, wir dürfen dort, wo wir Jesus erleben, dürfen wir dankbar sein und das auswerten. Und dort, wo wir glauben müssen, ohne zu sehen, also in solchen Situationen, dürfen wir damit rechnen, dass jetzt das Wort und der Geist in uns hinein wirkt. Dass wir nicht einfach suggestiv, dass wir uns einreden, sondern dass das zur Liebe und zur Freude über Jesus wird. Dann will ich beten. Herr Jesus, du weißt um unsere Zweifel, dass wir oft auch negativ denken und negativ beurteilen. Und ja, wie der Thomas, es ist ein nüchterner Blick. Die Welt ist nicht einfach heil. Und es entwickelt sich nicht einfach alles gut und noch besser. Wir bitten dich, dass wir richtig leben können in einer so einer Welt drin. Dass du uns mitnimmst. Wir spüren grosse Barmherzigkeit. Da drin hinein, wie du auf den Thomas eingehst und schenkst du uns. Dass wir auf den Weg gehen, wenn Zweifel in uns hinein sind. Aber schenk uns auch immer wieder den Mut und die Herausforderung. In dem Zweifel, in dem können beurteilen, in dem Abwägen, in dem Fakten zusammentragen, uns zu entscheiden. Und nicht einfach, es könnte so sein oder anders sein, vielleicht, weiss es nicht, sondern zu sagen, wir glauben. Und dass wir so in die Anbetung hineinkommen können. In die Anbetung hinein, mein Herr und mein Gott. Amen.